Willkommen zum You Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit
Patrick
von Pickboard. Viel Spaß!
Wenn ich bei unseren Kunden in eine Fertigung reinlaufe, ob die Blechteile biegen oder Autos bauen oder Goldfische züchten, die Art und Weise, wie heute in dieser Geschäftswelt mit IT interagiert wird, hängt Jahre zurück hinter dem, wie wir privat mit Apps auf dem iPhone oder auf dem Android interagieren. Das ist eigentlich der Standard. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum dieser Standard, der so eine steile Lernkurve hat und so einfach bedienbar ist und so fehlerunanfällig und so intuitiv für viele Leute, warum dieser Standard nicht in der Industrie Einzug halten sollte, da gibt es überhaupt keinen Grund dazu. Und die Welt braucht jemand, der genau das macht. Und das sind wir. Wir bringen die Einfachheit von einem iPhone in die Fabrik.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich mache das hier seit 2018. Ich liebe es, guten Menschen gute Fragen zu stellen. Ich bin Vater von 3 Töchtern und frage mich, was wir heute dafür tun können, dass die Zukunft der Arbeit menschenfreundlicher ist. Ich freue mich, dass heute Patrick Theobald bei mir ist. Er ist Gründer des Tech-Startups Pickboard. Sie haben eine Low-Code-Plattform entwickelt, um Unternehmen im Industriebereich zu unterstützen. Was es mit Low-Code auf sich hat, ich glaube, davon war viel zu lesen, auch in den letzten Monaten. Das klären wir heute. Wir schauen aber auch auf die Story von Patrick. Er hat schon früh seine Passion fürs Programmieren entdeckt, eine eigene Firma gegründet, hat die internationalisiert und dann nochmal den Neustart gemacht mit Pickboard. Mittlerweile richtig losgelegt mit eigenem Büro in Chicago. Man schaut sich also den amerikanischen Markt an. Er selber lebt in Taipei, in Taiwan. Und das Büro ist in Stuttgart, also das Headquarter. Die Mitarbeitenden sind aber auch an anderen Stellen. Also die Frage, wie arbeiten Sie remote gut zusammen? Wie klappt das? Denn es war ja nun gerade zu lesen, dass Amazon alle Mitarbeitenden zurückholt in die Büros. Nicht 3 oder 4, sondern 5 Tage war zu lesen. Viele fragen sich also, was ist jetzt mit dem Homeoffice? Was ist mit Hybrid Work? Und bei Pickboard funktioniert das mit dem Remote Work eben sehr, sehr gut. Und der Patrick teilt, wie das klappt. Ich wünsche euch gute Unterhaltung, viel Spaß und wir hören uns dann am Ende des Podcasts nochmal wieder.
New Work Chat Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von OpenUp, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden und mentale Gesundheit. Ein Thema, das in der Arbeitswelt immer wichtiger wird. Und ich hoffe, dass es dann irgendwann auch kein Tabuthema mehr sein wird. OpenUp ist also ein innovatives Mental Health Startup, das sich darauf spezialisiert hat, Menschen in Berufs- und sogar auch Privatleben Zugang zu emotionaler Unterstützung und psychologischer Beratung zu ermöglichen. Mit einem Netzwerk aus qualifizierten PsychologInnen bietet OpenUp sowohl Einzelgespräche als auch Gruppensitzungen an, um individuelle Herausforderungen anzugehen, sei es Stress, Angst, Burnout oder persönliche Weiterentwicklung. Das Besondere an OpenUp ist die einfache und flexible Terminbuchung über eine benutzerfreundliche App, die es jedem und jeder ermöglicht, innerhalb von 24 Stunden eine Sitzung zu starten. Also unbedingt mal ausprobieren, OpenUp. Ich habe es auch schon kennengelernt und habe mit einer sehr, sehr netten Psychologin gesprochen über das Thema Stress. Das hat mich interessiert. Also ich kann es euch wirklich sehr empfehlen. Checkt es mal aus auf openup.de/unternehmen. Aber das seht ihr auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Patrick heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock, Norddeutschland.
Ja, schönen guten Morgen bzw. guten Nachmittag. Vielen Dank für die Einladung.
Genau, denn wir müssen erstmal über die Zeitzonen sprechen und klären, wo wir uns hier befinden. Erzähl doch mal, wo und wann bist du gerade?
Also jetzt in diesem Moment bin ich eigentlich gerade in Thailand, weil ich da einen neuen Geschäftspartner von uns besuche. Aber vermutlich zielt die Frage darauf ab, dass ich normalerweise in Taiwan lebe. Es sind aber zwei unterschiedliche Zeitzonen. Einmal sind es, glaube ich, 6 und einmal sind es 7 Stunden Zeitverschiebung.
Und dann auch noch Deutschland. Also du bist unterwegs, deswegen gut, dass wir das erstmal am Anfang klären. Das Schöne ist natürlich, dass wir heute überall und immer einen Podcast aufnehmen können. Und als erstes würde ich natürlich gerne wissen, wie ist die Lage? Wie geht's dir? Erzähl mal.
Mir geht's hervorragend. Ich mag das gerne, hin und her zu reisen, und auch solche Trips innerhalb von Asien finde ich immer sehr inspirierend. Ansonsten könnte es mir eigentlich kaum besser gehen, um ehrlich zu sein.
Ja. Na, das klingt doch wunderbar. Wir wollen heute in dieser Podcast-Folge schauen, was du aufgebaut hast. Das sind schon zwei sehr spannende Geschichten und vielleicht auch noch weitere, wie wir heute mal erfahren werden. Und eingangs darfst auch du meiner mittlerweile 11-jährigen Tochter mal erklären, was du so machst. Denn die spricht ja hier das Intro ein und meine Gäste und Gästinnen haben dann den ersten Job, ihr mal zu erklären, was sie so machen. Was würdest du ihr sagen?
Okay, also ich würde deiner Tochter vermutlich erklären, dass wir dafür sorgen, dass Leute ganz einfach eine Fabrik steuern können. Das ist eigentlich die Idee. Also eine Fabrik ist eine komplizierte Angelegenheit und wir machen das einfach ein bisschen einfacher und ein bisschen effizienter. Das ist die praktisch die Zwei-Sätze-Erklärung von dem, was wir tun.
Da erinnere ich mich sofort an den Informatikunterricht, den ich früher in der Schule hatte. Das war alles schrecklich kompliziert. Ich habe überhaupt nicht durchgesehen. Und wenn man sich heute mit ChatGPT und weiteren Tools so ein bisschen durch den Alltag navigiert, merkt man, wie leicht die Dinge geworden sind. Du hast dich ja auch schon sehr, sehr früh mit Computern beschäftigt. Ich habe gelesen, das ging auch mit C64 und Co. los bei dir, ja?
Oh ja, also wenn wir wirklich sehr weit zurückgehen, und das ist aber wirklich sehr weit, ja, dann kann ich das bis zum C64 zurückverfolgen. Die Älteren unter uns erinnern sich an diesen braunen Brotkasten. Ja, da ging es bei mir los. Also das war wirklich schon sehr, sehr früh.
Ein Freund von mir hatte auch einen C64, aber wir haben den dann mehr für Spiele genutzt. Da gab es noch Paperboy, erinnere ich mich, an so ein Game. Und ein, zwei weitere. Hast du das auch mehr für Spiele genutzt oder hast du da wirklich auch schon was mit veranstaltet?
Ja, also mich hat das Programmieren eigentlich immer mehr interessiert als das Spielen, um ehrlich zu sein. Mhm. Eigentlich hat man ja als Programmierer oder als Informatiker sehr, sehr häufig so eine typische Gamer-Vergangenheit, die sich bei ordentlichen Nerds ja bis ins Erwachsenenalter hält. Das ist bei mir nicht so. Ich hatte immer sehr viel Interesse an Programmieren, Dinge bauen und so weiter. Spielen war immer, wenn überhaupt, eine Nebenbeschäftigung. Insofern passe ich da nicht hundertprozentig in das Klischee.
Aber dieses Nerd-Thema, ich meine, das ist ja mittlerweile was total Positives. Also Nerds an die Macht, Nerds arbeiten sich in etwas rein. Vielleicht haben sie auch so eine Hacker-Mentalität, lass uns das mal anders denken. Würdest du dich als Nerd bezeichnen?
Also auf jeden Fall. Also ich glaube schon, also so wie du sagst, das ist auf jeden Fall positiv besetzt, glaube ich, mittlerweile der Begriff. Und ich hatte schon immer einfach ein fast unbändigbares, sagen wir mal, Verlangen dran, hinter die Dinge zu gucken. Also mich interessiert das einfach, wie Sachen funktionieren, nicht nur bei Software. Und ich finde, das ist ja eigentlich schon irgendwie so eine Nerd-Charakteristik, nachzufragen, wie funktioniert irgendwas, wie tickt die Welt und so weiter. Insofern würde ich das jetzt mal als Lob auffassen.
Ja. Mhm. In diesem Podcast geht es ja um Arbeit, wie sich Arbeit verändert, wie sich auch die neue Arbeitswelt entwickelt. Das hat mit Technologie zu tun, mit Innovation, mit Haltung. Aber viele sind auch unzufrieden in dieser Arbeitswelt, mit ihrer eigenen Arbeit, mit den Bedingungen. Und da lohnt es sich natürlich immer mal, sich zu fragen, was möchte ich eigentlich tun? Meine Kids kommen so ganz allmählich auch in die Richtung, dass sie sich diese Frage mal stellen, wo wollen sie eigentlich hin, was wollen sie eigentlich tun? Wie sah dieser Prozess bei dir aus? Wie bist du so auf deinen Weg gekommen?
Also bei mir war das so, dass ich während der Schulzeit weitestgehend eigentlich mich witzigerweise mit Musik beschäftigt hatte. Ich habe auch jetzt nicht so furchtbar viel in Schule investiert, weil das für mich im Rahmen der Pubertät völlig klar war, dass ich mein Geld als Rockstar verdienen werde. Und dann selbstverständlich. Musste ich nicht so sehr auf auf Gedichtinterpretation konzentrieren. Und dann kam in der Oberstufe einfach ein wirklich unglaubliches Interesse für Physik. Ich habe dann auch mit dem Physikstudium begonnen, nachdem das absehbar war, dass das Talent zum Rockstar sein vielleicht nicht ganz ausreicht, stand dann Physik eben auf der Agenda und von dort aus ging es dann weiter.
Aber das ist natürlich ein interessanter Spagat. Also Rockstar auf der einen Seite der Skala und dann Physik studieren auf der anderen Seite. Wie bringt man das so zusammen?
Ehrlicherweise kann ich das jetzt rückwirkend gar nicht mehr genau sagen, was mich dazu getrieben hat. Ich weiß nur, dass sehr lange Zeit die Schule eigentlich eher mehr ein Seitenprojekt war und ich sehr viel eben mich mit Programmieren beschäftigt habe, aber eigentlich war das gedanklich war eigentlich Musik mehr das, was ich beruflich machen wollte und Programmieren war eigentlich immer mehr so ein Seitenhobby und das Interesse von der Physik oder an der Physik, das kam eben erst gegen später und dann hat sich da ein bisschen der Wind gedreht in Richtung Naturwissenschaften und Informatik. Das hatte vielleicht auch was damit zu tun, dass ich vielleicht in letzter Instanz doch nicht so richtig Talent habe zum Musik machen. Ich wollte es immer gerne tun, aber das Talent muss schon irgendwie da sein, sonst läuft das nicht gut.
Wobei, wenn man diesen ganzen Erfolgscoaches und Motivationstrainern Glauben schenken mag, da gibt's ja Millionen, die auf Instagram, LinkedIn und Co. überall rumlaufen, die erzählen ja auch immer von diesen, also du musst es halt irgendwie 10.000 Mal machen, damit es sich einstellt. Also vielleicht mal so eine Frage Richtung Erfolg, da kommen wir nachher auch nochmal dazu. Du hast ja auch viel aufgebaut, sehr erfolgreich. Ist das nur eine Frage des Talents oder ist es auch eine Frage des Fleißes oder braucht es beides?
Also meines Erachtens, ich will jetzt versuchen, hier so viele Kalendersprüche zu bringen.
Hau mal raus.
Aber meines Erachtens schlägt Fleiß und Resilienz Talent ganz klar.
Ja.
Auf jeden Fall im Berufsleben. Beim Musikmachen bin ich mir nicht sicher, aber im normalen Berufsleben schlägt Fleiß und Resilienz alles andere um Längen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Mhm.
Ja, sehr sicher.
Bevor du in deine eigenen Projekte kamst, die erste Gründung, hast du ja auch noch angestellt gearbeitet. Bei Wirt warst du. Und ich habe gelesen, du bist da auch am ersten Tag oder war es das erste Gespräch im Konfirmationsanzug hingelaufen? Was war da los?
Ja, genau. Also das war so, das war noch während des Studiums. Ich habe einfach damals so ein bisschen freiberuflich dann für Wirt gearbeitet. Und damals war das, allein schon was die Kleiderordnung angeht, das hat damals anders funktioniert, als das heute ist. Also
bisschen,
heute,
ne?
Würde ich also einen Teufel tun und in einem Anzug zu einem Kunden gehen, selbst zu einem wichtigen Kunden, würde das heutzutage kein Mensch mehr machen. Damals war das etwas anders. Da hatte ich mich da schon berufen dazu gefühlt, ordentlich angezogen, zu einem großen Kunden zu gehen. Und dann habe ich mich da tatsächlich also in den Konfirmandenanzug reingewirkt und bin die ersten Male auch immer doch sehr konsequent mit Anzug und Krawatte bei Wirt im Lager aufgeschlagen.
Im Nachhinein...
Ja, es ging eben da um Lagerlogistik, aber ich war ja letztendlich ITler. Im Nachhinein erscheint mir das jetzt auch bizarr, jetzt wo ich gerade so ein bisschen drüber rede. Aber damals war das tatsächlich so, dass ich dachte, naja, das gehört sich irgendwie in der Geschäftswelt, dass man da eben mit einem Anzug zu einem guten Kunden geht. Und deshalb habe ich das damals so gemacht. Und zwar wirklich sehr lange Zeit, über mehrere Jahre hinweg, muss man schon so sagen. Oder zumindest über mehrere Monate hinweg, doch immer konsequent mit dem Anzug dort vor Ort gewesen. Ja, also heutzutage undenkbar, aber damals hatte ich das jetzt als angemessen empfunden.
Ja, ich bin ja irgendwann in die Finanzbranche gekommen und da war es natürlich auch so, Anzug, Anzug, Anzug. Ich hatte vorher auf Agenturseite gearbeitet, da war eher Hoodie und Sneaker angesagt und ich erinnere mich auch noch, dass ich dann in diese Anzugwelt mich so ein bisschen rein sozialisieren musste, das aber dann nach 2-3 Jahren sich auch erledigt hatte, Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank. Also ich finde, das ist ein völlig übertriebener und auch unnötiger Zwang, den man sich da auferlegt, der eigentlich so gut wie keinen praktischen Nutzen hat. Also ich bin froh, dass wir die Zeit hinter uns haben.
Dann lass uns doch mal auch über die Dinge sprechen, die du entwickelt hast, ja schon während deiner Zeit bei Wirt. Du hast ja irgendwann offensichtlich auch angefangen, mal darüber nachzudenken, wie wäre das eigentlich, wenn ich mir was Eigenes aufbaue?
Ja, das ist richtig. Also ich habe nach dem Studium oder streng genommen schon während des Studiums bei Wirt angefangen und war dann nach dem Studium eben auch Vollzeit hauptberuflich dort tätig als Programmierer. Und das war dann aber schon irgendwie klar nach ein paar Jahren. Ich meine, dass ich nicht in diese klassische Konzernkarriere rein möchte. Also es ist definitiv so, das wird seinerzeit ein unheimlich oder immer noch vermutlich ein unheimlich innovativer Arbeitgeber ist. Das ist eigentlich nicht, wie man sich einen Großkonzern vorstellt. Ich hatte wahnsinnig viele Freiheiten und wir haben da auch wahnsinnig viel auf die Beine gestellt, aber irgendwann war die Zeit eben abgelaufen. Und eigentlich war die Idee dann schon, mal was Neues auszuprobieren, zum Beispiel was Eigenes. Und dann habe ich bei Wirt gekündigt und habe damals mehr oder weniger die erste Firma gegründet. Fairerweise muss man dazu sagen, dass das nicht mehr ganz so wie heute war, wo ich sage, ich bin Gründer, ich gründe eine Firma mit der Idee, die groß zu machen, sondern ich habe damals einfach nur gesagt, ich mache mich selbstständig, ja. Also diese Idee, eine Firma zu gründen, die wächst und die man auch potenziell verkaufen kann, das war nicht die ursprüngliche Motivation. Das hat sich erst über die Zeit entwickelt.
Das gibt's ja jetzt immer wieder auch in der Startup-Welt. Also man möchte etwas aufbauen, skalieren und dann verkaufen. Hast du dazu eine Meinung? Findest du das okay? Oder findest du, wenn man was aufbaut, sollte man es auch weiterführen?
Nee, ich finde das grundsätzlich okay, wenn man das macht. Was ich persönlich schwierig finde, ist, man trifft in dieser Startup-Welt oft Leute, die dann sagen, eigentlich ist mir das wurscht, was ich für ein Produkt mache oder was ich für eine Firma gründe. Es ist einfach die Idee, das groß zu machen, idealerweise mit Investorengeld und dann zu verkaufen. Das macht mich zu einem reichen Mann und jetzt los geht's. Und eigentlich war das, gibt's aber natürlich auch noch eine andere Gründergeneration, da würde ich mich definitiv dazu zählen, die eigentlich Interesse dran haben, Dinge zum Laufen zu bringen. Also es geht am Ende gar nicht so sehr ums Geld und ums Verkaufen und um Wachstumsraten, sondern es geht darum, Dinge ans Laufen zu bekommen. Und ich hatte mein Selbstverständnis immer daraus gezogen, sagen wir mal, Kunden glücklich zu machen. Also ich empfinde es auch heute noch als zutiefst befriedigend, Software, die man sich selber ausgedacht hat, heute live bei einem Kunden zu sehen und zu schauen, wie benutzt er die, wie funktioniert das. Das ist etwas, wo ich wahnsinnig viel Selbstverständnis und auch Glück, eigentlich ein Glücksgefühl rausziehen kann, dass das weit über große Geldbeträge hinausgeht. Insofern kann ich mit den Leuten, die einfach nur eine Firma gründen, um sie groß zu machen, aus einer Finanzsicht heraus, das fällt mir schwer, das nachzuvollziehen.
Ja, schon 2006 hast du Theobald Software gegründet in Stuttgart und dann dieses Unternehmen entwickelt. Was sind so deine größten Learnings rückblickend?
Also wenn es um Learnings geht, dann muss ich sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hätte, meinem damaligen Ich nochmal ein paar Tipps zu geben, dann würde ich ihm vermutlich mit auf den Weg geben, viel mehr auf die innere Stimme zu hören. Also auf diesem ganzen Weg, da gab es natürlich unheimlich viele Leute, die einem reinquatschen, sei es nun Berater, ich meine, die bezahlt man fürs Reinquatschen, ja, aber vielleicht auch Leute, die ungefragt ihre Tipps geben. Das kann alles sehr sinnvoll sein, das will ich nicht in Abrede stellen, aber ich glaube, das eigene Bauchgefühl ist wahnsinnig wichtig und mehr aufs eigene Bauchgefühl zu hören, ist mit Sicherheit ein wichtiger Tipp, den ich mir selber rückwirkend geben würde.
Das habe ich schon einige Male gehört, weil so das hat auch mit Intuition vielleicht zu tun, mit dem Bauchgefühl so ein bisschen als der Summe aller Erfahrungen, die man auch so gemacht hat und der eigenen Weisheit vielleicht. Andererseits braucht man manchmal auch Abkürzungen, die man nur bekommt, wenn andere sie einem zeigen. Also was könntest du anderen Gründern da empfehlen? Also wie schafft man das auch, auf die eigene Stimme zu hören und da auch richtig hinzuhören in diesem ganzen Alltag, der ja auch oft turbulent ist, wenn man ein Unternehmen aufbaut und gleichzeitig aber auch sich Leute zu holen, die einen begleiten, die einem helfen können.
Ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass man nicht auf andere hören sollte. Ja, das genau. ist total wichtig. Das ist also es gibt da genügend Leute, die bestimmte Dinge viel besser können als man selber. Das geht mir mehr darum, dass das eben nicht immer der Fall ist. Und ich muss rückwirkend sagen, dass ich oft, wenn Sachen nicht geklappt haben, also zum Beispiel auch was Mitarbeiterführung angeht oder Investments in ein bestimmtes Projekt, dass ich dann hinterher dachte, irgendwie hattest du schon im Vorhinein ein schlechtes Gefühl, hast dann aber doch auf den gehört, weil der hat ja Ahnung, ja. Also schlägt das vielleicht das eigene schlechte Gefühl, und meiner Erfahrung nach kann man dem eigenen Gefühl ruhig auch ein bisschen mehr Raum einräumen. Ja, und wenn man ein schlechtes Gefühl hat, dann kann der andere noch so erfahren sein, dann sollte man vielleicht einfach auf das eigene Gefühl hören. Aber jetzt zu sagen, hier ist die Universalregel, wann höre ich auf mein Gefühl und wann höre ich auf einen Berater, ich glaube, die gibt's selbstverständlich nicht. Aber dem eigenen Gefühl mehr Raum zu geben, ist der Tipp.
Ja. Ja. Also mit anderen schon auch sprechen, aber dann auch immer wieder dagegen schauen und legen, wie fühlt sich es gerade an?
Ja, total. Ja, total. Wie fühlt sich das an? Kann ich damit leben? Was passiert, wenn das am Ende doch nicht so funktioniert, wie wir es geplant hatten? Kann ich dann trotzdem mit dieser Entscheidung leben oder mache ich den anderen dafür verantwortlich? Das sind die Fragen, die man sich, glaube ich, stellen kann und sollte. Und ansonsten ist, glaube ich, dieses Gefühl dafür zu haben, auf wen man hört und auf wen man nicht, das ist natürlich schon irgendwie auch so eine Begabung, die man lernen kann und auch lernen sollte vielleicht. Ja. Denke ich schon.
Ihr seid dann einer der führenden Anbieter für SAP-Integration geworden. Kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen in die Entwicklung dieser Company? Also ihr habt da eine echt positive Entwicklung hingelegt, offensichtlich.
Ich kann das gerne mal ganz kurz erklären, um was es da geht. Also SAP ist ja eigentlich so ein typisches System, das sehr große Firmen benutzen, um damit ihre Warenwirtschaft zu machen und ihre Finanzen und so weiter. Mhm. Und fast alle diese Firmen, und es sind viele 10.000 weltweit, haben große Schwierigkeiten, Daten aus dem SAP-System raus oder ins SAP-System reinzubringen. Also alles, was im SAP drin ist, das funktioniert alles ganz gut. Aber dieser Transfer über die Grenze hinweg ist etwas, was technisch sehr, sehr anspruchsvoll ist. Und damit hatte ich schon seinerzeit bei Wirt sehr stark zu kämpfen. Und das war dann eben auch die Geschäftsidee zu sagen, ich baue ein Produkt, mit dem ich glaube, dass man das total einfach oder zumindest einfacher als mit Standardmitteln machen kann. Das war die Geschäftsidee, mit der ich damals ins Rennen gegangen bin. Und das hat dann tatsächlich am Ende auch ganz gut funktioniert, weil es eben technisch sehr anspruchsvoll ist. Das muss man schon sagen. Das kann man nicht so einfach nachbauen. Und die Firma ist dann eben über einen Zeitraum von über 15 Jahren auch relativ kontinuierlich gewachsen. Sie ist nie explodiert. Also wenn ich mir heute so ein typisches B2C-Startup angucke, dann reden die da ja über Wachstumsraten von jenseits der 100%, wenn das richtig gut läuft. Das war natürlich bei uns nie der Fall. Ja, wir sind immer mit 15% gewachsen oder mal mit 13 oder mal mit 19, aber nie mit 100 oder auch nur mit 50. Das ist nicht passiert. Aber dadurch, dass das so ein langer Zeitraum war, kam halt über die Zeit schon einiges zusammen. Und es war natürlich dann so, dass die reine Rohmarge einfach relativ gut war. Also wie sich das eben so für Software gehört, kann man mit Software eben relativ viel Gewinn am Ende abschöpfen, wenn die Software einmal gebaut und etabliert ist. Das ist natürlich ein Skalierungseffekt, den man eigentlich so in dem Sinne nur bei Software hat. Und davon haben wir stark profitiert über die vielen Jahre hinweg.
Was hast du über Unternehmenskultur gelernt? Denn am Ende kommt man nur zu einem guten Produkt oder zu einer guten Entwicklung, wenn man auch gut zusammenarbeiten kann.
Also in meiner Wahrnehmung haben wir immer exzellent zusammengearbeitet innerhalb der Firma, sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten. Es fällt mir jetzt aber ein bisschen schwer zu sagen, dieser eine Punkt oder diese eine Regel, das macht eine gute Unternehmenskultur aus. Ich glaube, was relativ wichtig ist, ist die Leute irgendwie schon auch, wie soll ich das sagen, Also ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute es als sehr befriedigend empfinden, wenn sie mit ihrer Arbeit etwas Sinnvolles beitragen können. Mhm. Also einfach zu sagen, hier habe ich einen Entwickler oder jemand aus dem Marketing oder jemand aus dem Sales und die Aufgabe so zu stellen, dass am Ende jeder oder möglichst viele Leute das Gefühl haben, einen substanziellen Beitrag zu dem Erfolg geleistet zu haben, ist etwas, was doch auch viele als befriedigend empfinden. Vielleicht ist das so der, sagen wir mal, der Geheimtipp in Richtung Unternehmenskultur, wobei ich jetzt, wo ich mir so selber zuhöre, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das der ultimative Geheimtipp ist.
Ja, ich glaube schon auch, dass, also man kann ja Leute nicht motivieren, man kann sie ja nur demotivieren, indem man ihnen irgendwie das Gefühl gibt, sie leisten keinen wirklichen Beitrag oder sie treten dann halt auf der Stelle. Ja. Und ich glaube, wenn man es schafft, alle so einzubinden, dass nicht nur jeder ja auch einen Beitrag leistet, das ist ja ohnehin der Fall, sondern auch alle das Gefühl haben, dass es so ist und dieses Wir-Gefühl sich bestenfalls einstellt, dann hat man, glaube ich, schon viel gewonnen. Und dann ist das auch mehr Kultur als alle Buzzwords, die hier so rumfliegen. Ne?
Das ist schon richtig, das sehe ich schon auch so, ja. Aber trotzdem ist, glaube ich, so die allgemeine Frage, also formuliere, was macht eine gute Unternehmenskultur aus? Das ist schon ganz schön schwierig zu beantworten, würde ich jetzt sagen. Schwierig.
Ich habe mal ein Interview geführt mit einem Mitarbeitenden von HubSpot. Das ist ja auch eine große Software-Plattform für rund um das Thema Vertrieb und Sales. Und die haben also wirklich ein Team oder ein Department, die sich um Company Culture kümmern und die sagen, wir verstehen Company Culture als Produkt und wir wollen uns so darum kümmern, dass sich das Ganze entwickelt und wir überlegen uns, wo wir damit hinwollen. Auch so ein bisschen also die Software-Denke, aber ich finde es auf jeden Fall gut, wenn man mal darüber nachdenkt, was ist es eigentlich, was uns ausmacht oder was ist es auch, was uns wichtig ist. Also es geht ja auch um Werte dabei und vielleicht können wir damit auch mal so ein bisschen überleiten zu der zweiten Gründung. Man macht da ja vielleicht ein paar Dinge auch anders. Ein paar Dinge lässt man vielleicht sein. Also vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen in die Story mitnehmen. Wie kam es zur zweiten Geschichte und was hast du dir da vielleicht auch vorgenommen, anders zu machen?
Also man muss dazu sagen, bei der zweiten Firma, da gab es eine Überlappung zur ersten. Das ist jetzt nicht so, dass das sich nahtlos anschließt, sondern die zweite wurde etwa 3 Jahre bevor ich die erste abgegeben habe, gegründet. Das heißt, da gab es eine Überlappung. Und der fundamentale Unterschied ist, dass wir eben mit der ersten immer sehr profitabel gewachsen sind und bei der zweiten jetzt eben genügend Geld zur Verfügung steht, um zumindest zu versuchen, schneller zu wachsen, als man es profitabel hinkriegen würde. Also die Idee ist praktisch, Geld in die Hand zu nehmen, um Wachstum zu beschleunigen, potenziell mehr Geld auszugeben, um am Ende eigentlich dieses Geld, das man, sagen wir mal, früher ausgegeben hat, als man es hätte tun sollen, dass sich das am Ende irgendwie auch mathematisch, finanzmathematisch rechnet. Das ist eigentlich die Idee. Deshalb funktioniert die zweite jetzt etwas anders als die erste, ja, weil einfach das Geld für das Wachstum eben da ist.
Mhm. Genau, und es geht um Peakboard, also eine Low-Code-Plattform. Vielleicht kannst du uns das mal erklären und auch gerade denjenigen, die vielleicht mit Coding und Technologie nicht ganz so viel am Hut haben.
Die Mission ist eigentlich, dass Peakboard eine Plattform ist, um damit industrielle Anwendungen zu bauen. Also wir schauen uns an, die Menschen, die in der Logistik oder in der Fertigung arbeiten, sind oft konfrontiert damit, mit allen möglichen IT-Artefakten zu interagieren. Das kann ein ERP-System sein, das sind eben Maschinensteuerungen, das ist eine Excel-Tabelle. Und alle diese Dinge kann man über die Peakboard-Plattform viel besser und cooler abwickeln, und zwar für die Leute, die dort arbeiten. Das ist eigentlich die Grundidee. Also die Leute, die in der Fertigung und in der Logistik eben unterwegs sind, die sollen sich eben auf ihre Arbeit konzentrieren und brauchen eigentlich eine Oberfläche, die perfekt auf ihren Prozess abgestimmt ist. Und diese Oberfläche, also ist idealerweise so einfach bedienbar wie ein iPhone, aber trotzdem muss die einer gewissen Logik gehorchen. Und diese Logik baue ich mit Low-Code-Mechanismen. Das heißt, ich muss im Idealfall kein Programmierer sein, um das zu bauen, sondern ich kann das mit Non-IT-Methoden bauen diese Plattformen und daraus leiten sich eine ganze Reihe von Vorteile ab. Mhm. Das ist die Grundmission, mit der wir unterwegs sind.
Und damit seid ihr mittlerweile international sogar unterwegs, ja?
Ja, das ist korrekt. Also wir hatten bereits vorletztes Jahr eben das Büro in Chicago eröffnet und das ist jetzt, also die USA ist eben der zweite Markt nach dem deutschsprachigen Raum seit etwa 2 Jahren, würde ich sagen, ja.
Wie läuft's dort anders? Wie ticken die Amerikaner?
Die Amerikaner zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie eine noch kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben als die Deutschen. Diese Botschaft, die wir transportieren müssen in die Köpfe der Leute oder der Interessenten, ist nicht so trivial. Also ich habe ja auch eben mehrere Sätze gebraucht, um eigentlich die Idee zu beschreiben, was man mit Pinkboard alles machen kann. Wir müssen uns da schon ganz schön krumm legen, um einer Menge an Leuten das klar zu machen, die eigentlich nur wenige Sekunden Geduld hat, um einem zuzuhören, zum Beispiel bei einer Messe oder wenn man Werbung macht, das ist eine klassische Marketingbotschaft eigentlich zu transportieren. Der deutsche Markt ist da etwas gefälliger, da sind die Leute noch etwas länger bereit dazu, etwas länger zuzuhören. Aber es funktioniert schon. Ich denke, wir haben jetzt in etwa 15 Kunden dort oder sogar mehr als 15 schon. Also wir können schon zeigen, dass man mit Pinkboard als Plattform eben doch fundamentale Dinge erreichen kann.
Und was natürlich auch spannend ist im Kontext international, ist, dass du eben auch gar nicht mehr so viel in Deutschland bist und auch nicht nur in Chicago, sondern dich viel in Asien aufhältst. Und das hat offensichtlich auch mit deiner besonderen Beziehung zu Asien zu tun. Was macht die Faszination aus?
Mich haben asiatische Städte oder asiatische Länder eigentlich schon immer gereizt, wegen dem Essen, wegen dem guten Wetter, insgesamt wegen der Mentalität der Leute. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man an Asien lieben kann. Und mich haben vor allem immer asiatische Großstädte angesprochen. Also die funktionieren etwas dichter und etwas anders als eine deutsche Großstadt. Ich habe mich da schon immer sehr, sehr wohl gefühlt und ich hatte eigentlich auch schon immer die Idee, dass ich sagen würde, am liebsten würde ich mal meine Sachen packen und einfach da hinziehen. Also mal nicht eben nur in Urlaub gehen, sondern da tatsächlich hinziehen und sowas wie, ja, fast schon sowas wie auswandern. Das hat mich schon irgendwie immer interessiert. Das hat aber ja nie funktioniert, weil ich jetzt zum Beispiel bei der ersten Firma mit den SAP-Schnittstellen, ich konnte zum damaligen Zeitpunkt eben nicht remote auf 30, 40 oder 50 Mitarbeiter aufpassen. Das ist einfach, das war keine Option vor Corona. Ja. Und dann kam natürlich Corona fast schon rückwirkend ein bisschen wie ein Geschenk, weil damit hat natürlich diese Remote-Work-Geschichte erst so richtig Einzug gehalten in unsere Arbeitswelt, insbesondere auch in die deutsche Arbeitswelt. Und das war die Gelegenheit, eigentlich diesen Traum vom Auswandern mit dem eigentlich miteinander zu vereinen, mit dem Aufbau der zweiten Firma. Und das ist eigentlich der Prozess, in dem ich mich gerade befinde, mit offenem Ausgang, fairerweise, weil wir natürlich gerade schon auch in einer Zeit leben, wo doch viele Firmen ihre Leute zurück ins Büro beordern, was ich persönlich für einen fundamentalen Fehler halte. Ja, ich bin ein absoluter Verfechter von Remote Work und habe auch mit meinen Kollegen vermutlich viele Mitstreiter gefunden. Aber ich halte das für noch nicht für erwiesen, dass dieser krasse Fokus auf Remote Work am Ende das bessere System ist. Das finden wir gerade raus.
Das sehe ich auch so, denn du kannst die Leute ins Büro zwingen, aber ob sie dann produktiv sind, das sei mal die nächste Frage. Und vor allen Dingen, es geht halt auch, aber am Ende schon um Beziehungen, die muss man pflegen, auch wenn man remote oder hybrid zusammenarbeitet. Wie gelingt euch das?
Ja gut, das gelingt uns natürlich über digitale Wege. Der Dreh- und Angelpunkt ist Slack. Das ist ja praktisch das typischste Tool neben Teams, um miteinander in Kontakt zu bleiben. Und natürlich neben der reinen Elektronik und neben der reinen Toolfrage ist das aber vor allem auch eine Kulturfrage. Also habe ich wirklich ein Interesse dran, eine Beziehung aufzubauen zu meinen Kollegen oder zu meinem Vorgesetzten oder zu meinem Team, wie ich das in einem physischen Büro habe, oder gruschel ich halt vor mich hin? Und ich glaube, diese Kurve zu kriegen, diese Kultur aufzubauen, das ist das Fundamentale. Und ich glaube, dass viele Leute, die jetzt ihre Leute zurück ins Büro beordern, das eben nie, diesen Schritt nie richtig vollzogen haben in die digitale Richtung. Und andere Organisationen, die zum Beispiel, es gab es ja eigentlich schon vor Corona, zu sagen, wir machen eine Remote-Only-Company. Da gab es schon vorher Leute, bei denen das funktioniert hat. Und die dann natürlich auch andere Leute praktisch anziehen, die danach suchen, dann funktioniert es. Nur eine Transformation ist eben manchmal schwierig. Ja. Ich muss aber ehrlicherweise dazu sagen, dass wir schon auch Leute hatten, die sich ein bisschen verloren haben in dieser Remote-First-Welt. Also wir haben ja immer noch ein Büro in Stuttgart und das sind aber nicht viele. Und Leute, die gerne diese Offline-Kultur haben und dann natürlich in einem leeren Büro sitzen, das ist ein riesiges Problem, auch ein riesiges ungelöstes Problem. So gut kann die Kultur gar nicht sein, um die am Ende abzuholen. Vielleicht ist es dann einfach nicht das Richtige.
Ja. Also man muss sich fragen, was ist auch mein Ding? Wie möchte ich gerne arbeiten? Wie bekomme ich es gut hin? Und worauf kann ich mich da einstimmen? Der Vorteil ist natürlich, wenn man remote arbeitet, man kann auch Talente aus anderen Ländern einbinden.
Auf jeden Fall. Also das ist natürlich bei uns ein riesen Vorteil. Ja, wir haben Kollegen aus Armenien, Entwickler. Wir haben Kollegen aus Frankreich, aus Österreich, die bei uns im Team mitmachen. Aber wir haben natürlich auch schlicht und ergreifend Kollegen, die in Würzburg wohnen. Das Büro ist aber in Stuttgart. Und Würzburg halt deshalb, weil die Familie dort ein Haus gefunden hat oder weil sie dort ihre Heimat hat. Ja, also man muss eigentlich bei dieser Remote-Geschichte noch nicht mal immer ins Ausland gucken. Auch einfach diese Standortflexibilität innerhalb von Deutschland spielt natürlich in einer ganz anderen Liga als bei einer Offline-Kultur.
Und du bist jetzt in Taiwan meistens, ne? Hast du gesagt.
Ja, das ist korrekt. Also wie gesagt, es gab eine gewisse Liebe zu asiatischen Großstädten. Jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, für was man sich entscheiden kann. Die Klassiker sind natürlich Thailand. Da waren mir aber immer irgendwie zu viele Backpacker und zu wenig Hightech. Hongkong fand ich immer schön. Auch schon deshalb, weil man damit Englisch gut durchkommt. Das ist aber politisch relativ schwierig mit dem Einfluss von China. Und Singapur war mir immer zu teuer und dann bleibt man halt irgendwann in Taipei hängen. Und das ist eigentlich die perfekte Stadt mittlerweile, muss ich sagen. Ich fühle mich da sehr wohl.
Wir haben ja hier im Podcast auch über Taipei schon gesprochen, als der Sascha Pallenberg zu Gast war, der Tech-Blogger, der dort auch schon seit vielen Jahren wohnt, der schwärmt von Taipei und der Freundlichkeit vor allen Dingen auch der Menschen dort. Vielleicht abschließend nochmal. Wichtig ist natürlich auch, wenn man eine Vision hat, wenn man etwas aufbaut und entwickelt, dass man eine gewisse Inspiration hat. Wo kommt die bei dir her?
Das ist echt eine schwere Frage, auf die ich auch nicht vorbereitet bin.
Sehr gut.
Also ich glaube, was mich wirklich antreibt, ist diese, wenn ich bei unseren Kunden in eine Fertigung reinlaufe. Und das spielt eigentlich keine Rolle, ob die Blechteile biegen oder Autos bauen oder Goldfische züchten. Ich finde die Art und Weise, wie heute in dieser Geschäftswelt mit IT interagiert wird, hängt Jahre zurück hinter dem, wie wir privat mit Apps auf dem iPhone oder auf dem Android interagieren. Das ist eigentlich der Standard. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum dieser Standard, der so eine steile Lernkurve hat und so einfach bedienbar ist und so fehlerunanfällig und so intuitiv für viele Leute, warum dieser Standard nicht in der Industrie Einzug halten sollte. Da gibt es überhaupt keinen Grund dazu. Und die Welt braucht jemand, der genau das macht. Und das sind wir. Wir bringen die Einfachheit von einem iPhone in die Fabrik. Das ist für mich total offensichtlich. Und das ist eigentlich das, was mir auch die Inspiration gibt, diese totale Offensichtlichkeit, dass die Welt das braucht oder darauf wartet, das ist etwas, was mich eigentlich antreibt, das voranzutreiben. Das ist mir auch völlig unklar, warum kein anderer Softwarehersteller das sieht, dass die Welt das braucht. Also kein Ernstzunehmender jedenfalls.
Ist doch toll, dass ihr da genau reingeht. Ja, vielen Dank, dass du das heute mal mit uns geteilt hast. Wir tun das natürlich alles in die Shownotes, also schaut euch das unbedingt mal an. Da gibt es dann auch noch mehr über Projekte und einzelne Stories. Kannst du abschließend noch ein Buch mit uns teilen, das dir gut gefallen hat?
Ja, also zwei würde ich gerne teilen. Also wenn es um das Thema Gründen geht, ist meines Erachtens das allerwichtigste Buch ist From Zero to One von Peter Thiel. Das ist auch, ich habe es auf Englisch gelesen, das ist auch Englisch nicht besonders anspruchsvoll. Ich glaube, es gibt es auch auf Deutsch, ist auch nicht besonders dick. Also selbst wenn man nicht gern liest, From Zero to One von Peter Thiel. Und ansonsten ist mir neulich eins über den Weg gelaufen, das heißt 1000 Brains. Ich habe jetzt leider den Autor vergessen, aber das kann man ergoogeln. Da geht's drum, wie funktioniert eigentlich AI im Kontext, wie ein Gehirn funktioniert. Also wie entsteht menschliche Intelligenz im Gehirn, zum Beispiel über Synapsenvernetzung, und wie kann ich daraus AI ableiten? So, bis hierhin ist es noch nicht so furchtbar spannend, aber was wirklich spannend war an dem Buch ist, dass man aus der Art und Weise, wie ein Gehirn funktioniert, wahnsinnig viel menschliches Verhalten ableiten kann. Und das macht das Buch eigentlich total spannend. Mhm. Aus dem Grund ist das meine zweite Empfehlung für heute.
Danke dafür. Dir weiterhin viel Erfolg und viel Gesundheit natürlich.
Super. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke.
Schöne Grüße nach Asien, aus Europa und bis bald. Mach's gut.
Ciao.
Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode New Work Chat 259. Alle Links wie immer in den Shownotes in eurer Podcast-App. Und wenn ihr da schon seid, dann seid doch so gut und bewertet den Podcast gleich. Wenn er euch gut gefällt, dann 4. Wenn er euch richtig gut gefällt, dann gebt doch gerne 5 Sterne. Denn wir haben uns hier was vorgenommen. Wir wollen steigen in den Rankings und dazu brauche ich euren Support. Haut in die Tasten und wenn ihr schon euch warm getippt habt, dann schreibt doch bitte auch gleich eine kleine Rezension, also sozusagen eine Empfehlung. Warum hat euch der Podcast gefallen? Welche Folge war das vielleicht auch? Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden? Das könnt ihr dort reinschreiben. Außerdem würde ich das natürlich gerne wissen. Schreibt mir doch mal eine LinkedIn-Direktnachricht oder eine Message über meine Webseite. Dazu geht ihr einfach auf gabrielrath.com. Und da seht ihr dann auch, wo ich demnächst unterwegs bin, also alle Dates. Ich bin ja auch als Keynote-Speaker und Moderator am Start. Da steht auch in diesem Jahr noch einiges an. Und ihr seht natürlich auch nochmal alles zum Podcast New Work Chat mit den Partnern, die dazugehören, Open Up und auch Deskly. Also schaut euch das an. Ihr könnt natürlich selbstverständlich auch als Partner hier an Bord kommen. Kontaktiert mich dazu gerne und ich schicke euch mal das Pitch-Deck des Podcasts zu mit allen Zahlen, Daten, Fakten, damit ihr mal so unter die Haube schaut. Also wenn es euch interessiert, kommt auf mich zu. Wenn ihr sagt, ihr habt ein Thema oder ihr kennt jemanden, der hier mal in den Podcast sollte, dann könnt ihr auch gerne auf mich zukommen. Da freue ich mich auch. Da sind schon viele Folgen so entstanden. Es klappt nicht immer, aber immer öfter. In diesem Sinne, schöne Grüße aus dem hohen Norden, aus dem schönsten Bundesland Deutschlands, Mecklenburg-Vorpommern. Schöne Grüße, bleibt gesund und bleibt connected.